Ich habe für uns den Predigttext dabei. Wer seine Bibel dabei hat, das ist der erste Petrusbrief, das zweite Kapitel. Und dort lese ich uns die Verse 1 bis 11. Wer keine Bibel dabei hat, darf gerne auch auf der Folie mitlesen. Darum legt alle Bosheit und allen Betrug ab, alle Heuchelei, allen Neid und alle Verleumdung. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein, auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel, eure endgültige Rettung, erreicht ist. Ihr habt von dieser Milch ja schon getrunken und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Kommt zu ihm. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Gott sagt ja in der Schrift: Seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Euch also, die ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steins zugute. Doch was ist mit denen, die an ihrem Unglauben festhalten? Es heißt in der Schrift: Der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Und an einer anderen Stelle heißt es: Es ist ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen, ein Fels, an dem sie zu Fall kommen. Sie stoßen sich an diesem Stein, wie es allen bestimmt ist, die nicht bereit sind, Gottes Botschaft zu Glauben zu schenken. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen, befreit, um Gutes zu tun. Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Amen.
Bete zu Beginn. Vater, jetzt geht es um dein Wort. Es ist so vielschichtig. Es rüttelt wach. Es wühlt auf. Es tröstet. Unser Gott, Verkündigung bedeutet, dass du wirkst. Es ist ein Gottesakt. Es geht nicht um eine Performance von uns, die wir hier stehen. Es geht um dich. Und so möchten wir dich bitten und wir flehen, wirke du durch deinen Geist, durch dein Wort heute an unseren Herzen. Amen. Das war ja ein sympathischer Einstieg, nicht wahr? Legt alle Bosheit ab. Bäm. Ihr habt nicht vielleicht den Mut oder ich weiß nicht warum, die erste Reihe hier ja immer frei ist. Oder ist die Bank der Sünder, die Stühle der Sünder. Aber ich habe heute gehört, wie ein Stuhl zum anderen gesagt hat: Wow, ich bin gespannt, wer nach der Textlösung überhaupt noch hier im Saal ist, nach so einem Anfang. Legt nun ab alle Bosheit. Nun ja, also Petrus hat ja sicher keinen Achtsamkeitskurs besucht, nicht wahr? Petrus war direkt, klar, ungeschminkt. Und wir alle, ich auch, haben so ein bisschen etwas von Petrus. Ich hatte eigentlich geplant, im Atrium so ein großes Plakat aufzustellen. Garderobe des Herzens. Bitte Bosheit, Heuchelei, übles Nachreden und all das ganze Zeug ablegen. Aber meine jüngeren Kollegen, dazu gehört jetzt auch der Neue, der Dominik von Heften und andere, die haben dann gesagt, nein, das ist nicht gut. Also habe ich für euch schlicht ein schönes Plakat gemacht. Ich wollte euch auf die Predigt schon mal einstellen. Es gibt tatsächlich eine Garderobe des Herzens, ihr Lieben. Und ja, das Wort im Neuen Testament, das wir hier haben, ablegen, wird für Kleider ablegen gebraucht. Wird auch dafür gebraucht, etwas ablegen, was stört und was hindert. Darum diese schöne Folie und der Hinweis, Rückgabe ausgeschlossen. Also wisst ihr, Gottesdienst ist wirklich ein guter Ort, dass zwischen dir und deinem Gott etwas passiert. Dass du etwas ablegst. Die Liste kann lang sein. Bitterkeit, Unversöhnlichkeit, Ärger, Sorgen und so vieles mehr. Ein Hinweis für uns, und manche sind immer daran interessiert, das Wort legt ab ist in der Sprache des Neuen Testamentes, nicht in der Befehlsform. Es ist kein Befehl. Die Hauptaussage kommt erst anschließend. Wir kommen noch dazu. Wir befinden uns mitten in dieser Predigtreihe zum ersten Petrusbrief Fremdsein. Und der wurde etwa um das Jahr 60 nach Christus von Petrus geschrieben an Christen, die verstreut waren, Judenchristen, auch Heidenchristen. Aber diese Christen haben schon viel Widerstand erlebt in den Jahren 60, ja. 64 gab es die große Verfolgung unter Nero. Fremdsein, Glauben in einer postchristlichen Gesellschaft, so haben wir das Thema benannt. Und wir haben als Einleitung diesen 11. Vers, das war der Schluss, den Michael gelesen hat. Freunde, wir sind nur Fremde. Ihr seid nur Fremde und Gäste in dieser Welt. Fremdsein. Nun, das hat ja eine lange Geschichte. Das geht zurück auf den Fall des Menschen in Eden, dort im Paradies, wo der Mensch aus dem Paradies ausgestoßen wurde, ausgegrenzt wurde aus der Gottesnähe. Seit damals sind wir als Menschen in dieser Welt fremd. Diese Nestwärme, nach der wir alle Sehnsucht haben, die gibt es nicht mehr in dieser Welt. Und dann ist das Thema Fremdsein. Es hat ja so viele Aspekte, es ist so vielschichtig. Es ist äußerst spannend und es gibt viele Gründe, in einer Gruppe, in einer Gesellschaft fremd zu sein oder sich fremd zu fühlen. Ohnmacht ist ein Gefühl, das mit dem Fremdsein zusammengeht. Denken wir daran, wenn wir Menschen begegnen, begrüßen, die in unserer Welt fremd sind. Aber oft sind es Künstler, die aus diesem Gefühl des sich Fremdfühlens in dieser Welt ihre schöpferische Kraft gewinnen. Aus ihrer Fremdheit heraus sprengen sie die Grenzen der Gesellschaft. Es sind oft prophetische Stimmen, diese Stimmen der Künstler. Sie spüren voraus, wohin die Welt sich bewegt und manchmal beschleunigen sie Entwicklungen in einer Gesellschaft. Pablo Picasso war so ein Künstler, so ein Maler, 1881 bis 1973. Er gehörte zu den Menschen, die zeitlebens fremd waren in dieser Welt. Sie sich nirgendwo ganz zugehörig fühlten. Weder zu einer Nation, noch zu einer Kunstrichtung, noch zu einer Lebensordnung, noch zur Religion. Picasso sagte, ich glaube an Religion, aber nicht die Religion, so wie ich sie kennengelernt habe. Ich bin auch kein Atheist. Kunst war für ihn ein Stück, ein religiöser Ausdruck. Picasso konnte malen. Eines seiner schönsten Bilder ist seine Tochter Maya, die er 1939 gemalt hat. Zärtlich. Also er trat damals in eine Phase ein, er Er hatte auch eine Monsterphase, wo er schwierig gemalt hat. Und dann kam diese Phase der Zärtlichkeit. Das Bild darf man noch nicht zeigen, deshalb haben wir es heute nicht hier. Aber ihr findet das, überall kann man das sehen, diese Maya. Also wie wenn er ihre Formen gestreichelt hat mit seinem Stift. Unfassbar zärtlich. Und 1939, dieses Chaos in dieser Welt, dieser Beginn des Krieges. Und er wendet sich diesem realen, wirklichen Leben zu, mit dem Chaos. Aber viel, viel früher, 1906, 1907, hat er eins seiner berühmtesten Bilder gemalt, Les Demoiselles Avignon. Das ist ein berühmtestes Bild. Und einige Kunsthistoriker und Philosophen sehen in diesem Bild so etwas wie einen Urknall der Postmoderne. Die Geburt des fragmentierten Blickes auf diese Welt, auf die Zerbrochenheit dieser Welt. Und ja, für Picasso gehörte das dazu. Wahrscheinlich hat er sogar empfunden, Zerbrochenheit. Sie gehört in diese Welt. Sie hat sogar ihre Berechtigung in dieser Welt. Aber dieses Bild ist sowas wie das Tor aus der Moderne in die Postmoderne. Und es gab Menschen, die haben dieses Bild analysiert. Die haben sehr deutlich gemacht, dass dieses Bild ein Startschuss war, um diese Welt anders wahrzunehmen. Indem die Maler sich selbst ganz bewusst werden von dem, was wirklich passiert. Leon Steinberg ist so ein Künstler gewesen. Der spricht über die Selbstreflexion. Er spricht davon, dass hier der Aufstieg des expressiven Selbst, dieses individuellen Selbst beginnt. Und wir sagen willkommen in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts, wo das Innenleben des Menschen zur Quelle der Wahrheit wird. Das, was ein Mensch fühlt, das wird dann zur Quelle der Wahrheit. Daran sind nicht die Künstler schuld, aber sie haben diese Entwicklungen vorausgesehen. Unser Thema ist ja Glauben in einer postchristlichen Gesellschaft. Und es hängt sehr eng mit der Postmoderne zusammen. Ich versuche das kurz, ganz kurz zu skizzieren, aber es ist unser Thema und es hat mit dem Fremdsein zu tun. Postmoderne, objektive Wahrheiten, große Erzählungen werden in Frage gestellt. Betont wird Pluralismus, Vielfaltigkeit, Relativität, also die subjektive Erfahrung zählt. Und dann die Dekonstruktion, ein Stück das Abmontieren von Institutionen und von Autoritäten. Und dann die postchristliche Gesellschaft. Das Christentum spielt nicht mehr die entscheidende Rolle. Es besitzt auch das öffentliche Privileg nicht mehr. Und die Postmoderne bringt langsam ihre Früchte. Und die Frucht ist postchristliches Denken, eine postchristliche Gesellschaft, der Verlust von Werten. Und jetzt kommt die Dekonstruktion von biblischen Wahrheiten. Es beginnt die Entheiligung des Heiligen. Diese beiden sind so dicht, so eng miteinander verflochten, dass man sagen kann, die Postmoderne hat die geistige Vorbedingung geschaffen für eine postchristliche Gesellschaft. Langsam, aber sehr sicher. Und die Folge? Christen fühlen sich in dieser Welt fremd. Und die Frage, ist das schlimm? Wir sind doch nicht die Einzigen. Ist es neu? Petrus gebrauchte einige Male den Begriff und diese Aussage, ihr seid fremd und Fremdlinge dieser Welt. War das also schon immer so? Es mag sicher Unterschiede in diesem Fremdheitsgefühl gegeben haben, aber zu allen Zeiten war der Satz von Jesus Christus wahr. Er hat es so formuliert, als er mit seinem Vater im Gebet ist und über seine Jünger nachdenkt. Sie sind nicht von dieser Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Sie gehören nicht zur Welt, genauso wie ich nicht zu dieser Welt gehöre. Und seht, das ist unabhängig, ob wir in einer demokratischen Welt oder etwas weniger demokratischen Welt leben. Wir gehören nicht zu dieser Welt. Aber es ist auch wahr, je weniger die moralischen Maßstäbe in dieser Welt, je weniger sie mit Gottes Wort übereinstimmen, umso fremder fühlen wir uns und werden wir uns in dieser Welt fühlen. Je mehr die Lüge überhand nimmt gegen die Wahrheit, je fremder fühlen wir uns. Paulus hat im Römerbrief im ersten Kapitel einen Fachausdruck aus dem Ringkampf gebraucht. Er sagt, die Lüge ringt die Wahrheit nieder. Und wo Wahrheit verschwindet, fehlt uns etwas als Christen. Natürlich, wir fühlen uns fremder. Wir haben nach der Eröffnung hier 2017 eine Predigtserie gehabt, wie das Christentum die Welt veränderte. Das heißt, wir sind davon ausgegangen, dass im ersten Jahrhundert die Werte Gottes nicht existent waren. Die Welt war heidnisch. Es gab so wenig Menschlichkeit in der römischen Welt. Und dann kommt das Evangelium und es verändert Millionen von Herzen. Und es verändert eine Gesellschaft. Und so hatten wir diese Predigtserie, wie das Christentum die Welt veränderte. Ich glaube, das kann man noch auf unserer Homepage nachhören. Und dann werden Bücher geschrieben, heute, wie die Postmoderne die Welt veränderte und es zu einer postchristlichen Gesellschaft kam. Sehr leicht zu lesen und also ein dünnes Buch, weil es eine Kürzung ist von dem ganz schweren Der Siegeszug des Modernen Selbst, von beide Male der gleiche Autor Karl Truman. Aber dieses fremde Neue Welt liest sich sehr leicht. Wir haben 5 Bücher für heute in dem Buchladen liegen, wer das gerne lesen möchte. Das gibt ein Stück Einblick von diesem Wechsel von einer christlichen Gesellschaft in eine nachchristliche Gesellschaft. Und manches, was wir heute erleben, ist äußerst schmerzhaft für uns. Die Kunst heiligt sich, indem sie das Heilige in den Dreck zieht. So gab es einen Artikel, so habe ich es in einem Artikel in der Welt von Matthias Heine gelesen. Aber wir sind abgestumpft. Wenn es um die Medien geht, kommt so viel Entheiligendes uns entgegen. Und ja, wir leiden darunter. Aber zu dem Satz, ihr seid Fremde in der Welt, gehört, und das war das Anliegen von Petrus, uns zu ermutigen, in dieser Welt ein Ja zu haben für das Fremdsein. Das zu akzeptieren mit allen Konsequenzen. Karen Jobs hat es so formuliert, der erste Petrusbrief fordert Christen dazu heraus, unsere, wie uns, ihre Zustimmung zu den gesellschaftlichen Normen noch einmal zu überprüfen. Er fordert sie auch dazu heraus, bereit zu sein, die Entfremdung von der eigenen Kultur zu erdulden. An all den Punkten, wo diese Kultur mit den Werten Christi im Konflikt steht. Nach dieser Einführung, und wir haben den 11. Vers jetzt behandelt, den letzten Vers, habe ich nach In diesem inhaltsreichen Text habe ich 4 kurze Themen für uns. Die Entgiftung der Seele und dann Gottes Wort, die Nahrung der Seele. Drittens Jesus Christus, der Prüfstein der Herzen. Und 4, Gemeinde Jesu, da darf mehr Beziehung rein. Vers 1, darum liegt alle Bosheit und allen Betrug ab, alle Heuchelei, allen Neid und alle Verleumdung. Warum tun wir überhaupt diese Dinge? Habt ihr euch schon einmal die Frage gestellt? Warum gibt es diese Dinge? Die Bibel bezeichnet es als Sünde. Also nicht 2 Kaffeelöffel Sahne auf der Torte ist Sünde. In Gottes Augen sind diese Dinge Zielverfehlung, weil sie nicht den Maßstäben Gottes, der Heiligkeit Gottes entsprechen. Warum tun wir es? Und wir sagen, ja, das tun Menschen doch ständig. Ja, ganz genau. Das Böse gehört zu unserer Welt dazu. Das ist notvoll. Aber es ist so. Hannah Arendt hat in ihrem Buch die Banalität des Bösen so formuliert: Das Erschreckende am Bösen ist seine Normalität, seine Alltäglichkeit. Dass es aus Gedankenlosigkeit entsteht, nicht aus Dämonie. Ablegen. Aber wir fragen, warum sollen wir etwas ablegen, was sich manchmal gut anfühlt? Der Prediger, der weise Salomo sagt, über andere reden, das ist wie wenn ein Leckerbissen runtergeht hier. Es schmeckt. Und wir sagen, Rache ist süß, als Sprichwort. Ach so, doch. Ein bisschen Selbstschutz, man schützt sich. Ein wenig mehr an sich denken, denn wenn ich nicht an mich denke, wer denkt schon an mich, oder? Also es sind alles Dinge, die wir dann doch ein Stück praktizieren im Alltag. Warum das Böse ablegen? Ich habe ein Zitat von Dag Hammarskjöld, diesem schwedischen UN-Generalsekretär, Anfang der 60er Jahre. Du kannst nicht spielen mit dem Tier in dir. In seinem Tagebuch hat man diese Sachen gefunden. Ein Wahnsinnsdenker. Du kannst nicht spielen mit dem Tier in dir, ohne ganz Tier zu werden. Du kannst nicht mit der Lüge spielen, ohne dein Recht auf Wahrheit einzubüßen. Du kannst nicht mit der Grausamkeit spielen, ohne die Zartheit deines Geistes zu verlieren. Wer seinen Garten reinhalten will, darf keinen Fleck dem Unkraut überlassen. Fang heute an, dieses Unkraut rauszureißen. Es geht darum, dass wir das ernst nehmen und dann passiert etwas in unserem Leben. Wir werden dann wachsen, sagt Petrus. Und ich habe den Eindruck, dass durch die Predigtserie über Jüngerschaft ein Stück die Sehnsucht bei uns größer geworden ist, Jesus Christus ähnlicher zu werden, zu reifen. Und das ist unsere Möglichkeit. Petrus lüftet ja das Geheimnis im nächsten Vers. Durch das Ablegen bekommen wir Sehnsucht nach Gottes Wort. Genauso, Vers 2, wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein. Ihr sollt euch leidenschaftlich, mit ganzem Herzen, von ganzem Herzen, nach dieser nahrhaften Nahrung, vitaminreichen Nahrung sehnen. Ein starker Wunsch, der zum Handeln führt. Brauchen wir ein Bild dafür? Petrus hat eins für uns. Das Baby. Das hungrige Baby. Das hungrige Baby, das die Mutterbrust sucht. Und sie vielleicht nicht gleich bekommt. Habt ihr schon einmal so ein Baby gesehen? Hand hoch, wer das schon einmal erlebt hat und sich richtig gefreut hat. Was? Dieses Kind. Dem ganzen Körper sucht es. Da ist nichts Gemachtes, nichts Künstliches, aber da ist ja eine Gewalt in diesem Suchen nach der Mutterbrust. Und dann die Milch. Es ist angekommen. Es genießt. Und tatsächlich haben wir hier die Befehlsform, seid begierig nach Gottes Wort. Das ist eine der Hauptaussagen dieses Textes. Kennst du Gottes Wort so? Bedeutet es das für dich? Schmeckt dir Gottes Wort? Begegnet dir beim Lesen von Gottes Wort Gottes Angesicht, Gottes Gegenwart? Ist etwas Heiliges, dieses Wort aufzuschlagen und zu lesen. Dahinter steht Gott selbst. Dann werdet ihr, Vers 2, im Glauben wachsen. Dann werdet ihr im Glauben wachsen. Gottes Wort lesen. Ein Candlelight-Dinner mit Gott, mit ihm reden, austauschen, hören. Was meint der Text? Das wirklich von ganzem Herzen genießen. Geistliche Disziplinen sind gut und sie sind im Kommen in der Gemeinde Jesu. Ich freue mich sehr darüber. Aber wenn diese Disziplin sich über Gottes Wort von Herzen zu freuen, nachzudenken, das zu verdauen. Wenn das fehlt, werden wir einseitig wachsen. Und was bedeutet es, wenn Menschen tagelang keinen Hunger verspüren nach Nahrung? Du sagst, ich habe schon so lange Gottes Wort nicht aufgemacht, nicht gelesen. Was bedeutet das nun? Das kann schon ein Hinweis auf Krankheit sein. Es könnte Magersucht sein. Es könnte Depression sein. Es könnte ein Burnout sein. Es könnten hormonelle Störungen sein, wenn man nicht und nicht Hunger hat, obwohl man nicht gegessen hat. Zeit vielleicht für eine Pause für unser Gehirn. Mircea Ciorta war einer von den Leitern in Rumänien, die an einer Spezialoperation teilgenommen haben. Ende der 70er Jahre. 60.000 Bibeln kamen mit dem Schiff an der Donau nach Turnu-Severin aus dem Westen. Und 60.000 Bibeln wurden von einigen wenigen mutigen Christen an Gemeinden im Land verteilt, rumänische Bibeln. 60.000 davon. Das war brandgefährlich. Nach Jahren fliegt die Sache auf. Mircea Ciorta wurde wegen Bibelschmuggels zu 6 Jahren Haft verurteilt. Er kam dann durch eine Amnestie früher frei. Ende der 80er Jahre sitzt er in unserer Familienküche und er erzählt folgende Geschichte. Nicht mit diesem Bibelschmuggel, mit diesem in Turnu-Severin, sondern mit seinem ganz persönlichen. Er sagt, Mitte der 70er Jahre habe ich als Erdölingenieur gearbeitet. Er war ein sehr guter Ingenieur. Er wurde von seinen Chefs geschätzt. Er hatte das Vertrauen. Das ist in dieser Welt oft so. Christen leisten gute Arbeit auch am Arbeitsplatz. Und dann wurde er als Diplomat nach Russland, nach Moskau geschickt. Damals gab es noch keine Scanner am Flughafen. Und er hat seinen Koffer selbst in seinem Büro verplombt. Das durfte er als Diplomat. Und er hat 2 russische Bibeln in den Koffer gelegt. Sie wurden nicht kontrolliert. Er ist in seinem Hotelzimmer. Er macht den Koffer wieder auf. Und die Bibeln sind da. Und mit diesen Bibeln geht er dann spätabends zu einer geheimen Adresse in ein Haus. Da sind 10, 11 russische Christen. Sie treffen sie unten im Keller. Er übergibt die Bibeln. 2. Und dann beginnen sie zu beten. Und sie beten, sie danken Gott. Sie weinen vor Freude. Mircea Ciorta sagt, als ich die Augen aufmache, ist der Boden nass von Tränen. Und dann nimmt der Leiter dieses Kreises ein großes Messer und schneidet eine dieser Bibeln, also dann beide, schneidet sie in 8 Teile. Wow, warum das? Der Mircea sagt, was ist das? Ihr zerschneidet die Bibeln. Und dann sagen sie, naja, erstens mal können alle gleichzeitig jetzt Gottes Wort lesen. Und was viel, viel wichtiger ist, wenn die Polizei bei einem reinkommt und einen Teil beschlagnahmt, sind immer noch 7 andere. Sie lesen es. Wie schätzen wir Gottes Wort? Wie sehr haben wir Sehnsucht und Liebe zu diesem Wort? Wie kennen wir es? Wie greifen wir darauf zu? Es gibt eine Auffälligkeit in diesem Text, in diesen 11 Versen. Und die geht so. Mehr als 20 Zitate sind in diesen wenigen Versen aus dem Alten Testament.
Wow.
Petrus hat Altes Testament, hat Gottes Wort gedacht, gelebt. Und als er geschrieben hat, er konnte gar nicht anders, als diese Zitate reinzubringen. Guck mal hin, in jedem Vers hast du Zitate aus dem Alten Testament. Es ist der dichteste Teil des Neuen Testamentes, abgesehen von der Offenbarung, wenn es um Zitate oder Anspielungen von Zitate aus dem Alten Testament geht. Ich möchte Mut machen, auch das Alte Testament zu lesen. Es ist so schön. Es spricht von Gottes Liebe zu seinem Volk und zu dieser Welt. Und dann macht Petrus eine sehr bedeutsame Bemerkung in Vers 3. Ihr habt doch geschmeckt, dass der Herr gütig ist. Ist das nicht spannend? Hier verwendet Petrus die Vorstellung vom Geschmack als Schlüsselsignal für unser Herz. Also Geschmack ist sehr, sehr schwer zu definieren. Ich wage es gar nicht. Wisst ihr, wir sagen, das ist süß wie Honig. Aber wie schmeckt Honig? In dem Augenblick, wo wir Worte gebrauchen, wird es abstrakt. Geht es ins Denken. Aber Schmecken hat etwas mit den Sinnen zu tun. Und jetzt sagt Petrus, ihr habt doch geschmeckt, dass der Herr gütig ist. Hast du diesen Geschmack, dass Gott gut ist? Und dass sein Wort fantastisch ist. Und dann sagt Petrus, dann werdet ihr mehr davon wollen. Wie ein kleines Baby begierig nach Muttermilch. Wir kommen zu Vers 4. Zu ihm kommend oder kommt zu ihm. Vom Geschmack der Güte Gottes kommen wir zum Erleben der Gegenwart Gottes in unserem Alltag. Und ich frage, kennst du deine Zeit so mit Gott? Das Erleben der Gegenwart Gottes. Das Wort als aufbauende Nahrung, aber mehr als Nähe. Wie ein wieder und wieder gelesener Liebesbrief. Du liest den Liebesbrief normalerweise nicht, wenn die Geliebte oder der Geliebte in deiner Nähe ist. Du liest ihn, wenn sie weg ist. Aber bei Gottes Wort ist es noch mehr. Du liest den Liebesbrief Gottes und er ist da. Und im Lesen kommt er dir noch einmal in einer ganz besonderen Weise nahe. In einer Welt, die sich so schnell dreht, oder? Die so einen Speed hat. Meine jüngeren Kollegen, ich habe das bisher immer Ihnen überlassen, haben sehr oft über die Reize der digitalen Welt und Ablenkung und so weiter geredet in den Medien. Ich probiere es jetzt auch einmal, das darf ich jetzt. Die Geschwindigkeit in unserer Welt ist halszerbrecherisch. Ich sage es nicht nur für die Jugend, ich sage es auch nicht nur für die 30 plus, für die 55 plus, für uns alle, ihr Lieben. Das Tempo in unserer Welt ist unfassbar groß. Ich gehöre noch zu der Generation, die sehnsüchtig auf einen Brief der Cousine aus Solingen gewartet haben. Wie viele digitale Postfächer hast du? Auf wie vielen Kanälen kriegst du Nachrichten an einem Tag? Alle 20 Jahre seit den 60er Jahren hat sich die Geschwindigkeit, das Lebenstempo verdoppelt. Das ist exponentiell. Aber wisst ihr, wir haben Grenzen. Burnout ist keine mehr Krankheit für Manager heute. Das war sie. Die kranke Seele ist ein Hinweis für uns alle. Bei so vielen Menschen ist es zur Volkskrankheit geworden, dass wir sagen, stopp. So ein Lebenstempo, wir verkraften es nicht. Wisst ihr warum? Die Seele geht zu Fuß. Der Satz ist schon Anfang des Jahrtausends in der Welt mal gebracht worden. Aber er macht hellwach, so ein Satz. Die Seele geht zu Fuß. Niemand will dir deine Freude am Handy wegnehmen. Niemand. Es geht um deine Seele. Es geht darum, dass wir gesund durch diese Zeit kommen und auch durch das Chaos in dieser Welt. Glückselig, wer über Gottes Wort nachdenken kann, wer einen Rückzugsort hat, wo die Seele auftanken kann, zu ihm kommen. Das ist Präsenzpartizip, das ist jetzt und morgen und jeden Tag und immer wieder, nicht nur einmal, kommt zu ihm, immer und immer wieder. Das war das Thema Nahrung für die Seele. Und wir kommen zu unserem dritten Teil. Aber jetzt ist meine Zeit eigentlich schon abgelaufen. Ihr Lieben, er ist der lebendige Stein. Kommt zu ihm. Er ist der lebendige Stein, an ihm scheiden sich die Geister. Er wird verachtet, verlacht, abgelehnt. Das war da so, als er über diese Welt ging und wo er sein Leben für uns gelassen hat. Wir werden gleich das Abendmahl feiern. Und er wird heute abgelehnt. Und unsere Zuhörerschaft hier ist auch in zwei geteilt. Nein, es gibt keine Linie, es gibt keine Sitzordnung, gar nicht. Und das weiß nur Gott und der selbst, der hier sitzt, jeder. Gehörst du dazu, dass du zu ihm kommst und dass er für dich die Kostbarkeit ist? Ist er für dich das, also die Entdeckung des Lebens, der Schatz des Lebens? Oder lehnst du ihn ab, weil du nicht möchtest, dass er Herr deines Lebens ist, dass er bestimmt in deinem Leben, dass er der ist, der wirklich das Sagen hat? Er ist der Grundstein und er ist das alles eigentlich für unsere Gemeinde. Er ist der, der die Gemeinschaft stiftet unter uns. Und Petrus sagt, lasst euch selbst aufbauen als lebendige Steine. Da muss mehr Beziehung rein, ihr Lieben. Je schwieriger die Zeiten werden, je mehr müssen wir zusammenrücken. Je mehr brauchen wir einander. Und ich bin so begeistert, dass an der Stelle auch viel passiert in unserer Gemeinde. Es gibt fast Unbekannte in unserer Gemeinde. Die gehen regelmäßig in Parkstift und besuchen einige unserer Schwestern dort. Es gibt so vieles, was getan wird, ohne dass es irgendjemand sieht. Aber Gott wird den Lohn einmal auf seine Weise bringen. Lasst euch aufbauen zu seinem geistlichen Haus. Wir zusammen ermöglichen, dass Gott unter uns wohnt, durch die Art, wie wir miteinander reden, wie wir miteinander leben, wie wir einander dienen. Mehr Gemeinschaft, das ist auch mein ganz großer Wunsch und mein Ziel, aber damit bin ich am Ende meiner Verkündigung. Und wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, dann denkt bitte daran, er hat uns losgekauft, das ist die Botschaft des Petrus, er hat uns erlöst von unserem alten Wandel. Er hat uns zu einer Familie zusammengeschweißt. Er hat sein Blut gegeben, damit eine neue Blutsverwandtschaft entsteht. Und an manchen Stellen hat sie Priorität vor unserer leiblichen Verwandtschaft. Das ist spannend, darüber muss man nachdenken. Wir haben zwei Familien und beide gilt es zu lieben und mit ihnen gut auszukommen. Aber jetzt wollen wir von Herzen danken, für das, was wir an seinem Werk von Golgatha haben. Ich freue mich schon sehr auf das Lied, dort auf Golgatha stand einst ein Altrauskreuz. Amen.